Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat zwei Partnerinnen des 18. Kongresses für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Pia Meyer und Frau Dr. Alexia Zurkuhlen sind Vertreterinnen zweier Programmpartner des Kongresses für Gesundheitsnetzwerker. Wir haben die Interviews für diese Podcast-Ausgabe einzeln geführt. Sie hören zunächst Pia Meyer und anschließend Frau Dr. Alexia Zurkuhlen. Der Kongress findet am 15. und 16. Mai in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de.
Pia Meyer ist ehrenamtlich im Vorstand des Bundesverband Internetmedizin BIM engagiert und arbeitet bei Medtronic als Governmental Affairs Specialist für digitale Themen. Zuvor hat sie unter anderem bei Berlin Chemie und der AOK Brandenburg gearbeitet.
Der Bundesverband Internetmedizin e.V., BIM, ist Programmpartner beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke.
Ja, guten Morgen, Frau Meyer. Ich begrüße Sie hier beim Einblick-Podcast. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Nitz. Vielen Dank für die Einladung.
Bei der Digitalisierung ist ja im letzten Jahr sehr viel passiert. Wie stellten sich Ihr Verband die Zukunft nach den Gesetzen, die ja inzwischen fertig sind? Was sind so die Erwartungen vom BIM? Geht es jetzt wirklich los? Sind die Gesetze der große Wurf? Was ist Ihre Meinung da dazu?
Ja, unserer Meinung nach sind die Gesetze nicht weit genug gegangen. Die gehen in die richtige Richtung, aber sie waren doch nur kleine Schritte, wenn man das Ziel vor Augen hat, dass wir eine wirklich umfassende digitale Transformation des Gesundheitswesens brauchen. Also wir sind in unserer Analyse da wesentlich kritischer und würden deswegen natürlich auch in dem, was anzupacken wäre, wesentlich weitergehen. So sind für uns eigentlich die derzeitigen Möglichkeiten, die digitale Gesundheits- und Pflegeanwendungen haben, noch viel zu eng gedacht. Und wir könnten uns da viel mehr Chancen vorstellen, die solche digitalen Tools für die Versorgung auch wirklich haben können. Und mit den Gesetzen ist jetzt natürlich wieder eine Chance verpasst, hier wirklich was tiefgreifend zu denken, wirklich die Dinge zu erweitern, sondern wir sind wieder nur so kleine Schrittchen vorgegangen, teilweise sogar zurückgegangen.
Sie sprachen von konkreten Ideen, die Sie hätten. Könnten Sie da vielleicht eine mit uns teilen, was quasi möglich wäre, wenn die Gesetze weitergehend sein würden?
Ja, sehr gerne. Ärztinnen und Ärzte beklagen sich oft, dass sie gar nicht wirklich mitbekommen, was innerhalb der DiGA versorgt wird. Also die DiGA ist eine geschlossene Welt. Patienten, Patientinnen benutzen sie für sich und die Ärztinnen und Ärzte sind gar nicht einbezogen in diesen Teil der Behandlung. Und das ist sehr schade. Das wollen die DiGA-Hersteller auch gar nicht, sondern das ist einfach schlicht nicht erlaubt. Eine enge Interaktion von Leistungserbringenden und den PatientInnen geht einfach nicht, weil die DiGA ein eigenständiges digitales Tool sein muss, was ohne menschlichen Einfluss weitgehend funktioniert. Und man möchte eben sehr genau rausbekommen, dass der medizinische Zweck der DiGA mit den digitalen Methoden erreicht wird. Und dann kann ich natürlich nicht auf unterschiedliche menschliche Einflüsse angewiesen sein. Und das kann man so machen, das ist so konstruiert worden, aber es lässt natürlich ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Chancen aus, die eben so eine sogenannte hybride DiGA ermöglichen würde, wo die Behandelnden viel näher dran sind und der digitale Behandlungsteil viel mehr interagiert mit der normalen Behandlung.
DiGA sind auch ein Thema beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke, der in diesem Jahr im Mai in Berlin stattfindet. Ihr Verband ist einer der Partner. Sie selbst kuratieren die digitalen Themen, die bei dem Kongress verhandelt werden. Was sind da so Ihre Highlights? Und ich nehme an, Sie haben auch was zu DiGA mit im Gepäck für den Kongress.
Genau, wir werden uns natürlich angucken, wie die Neuerungen, die jetzt mit dem Digitalgesetz gekommen sind, wie die auf die DiGA wirken. Es wird ja DiGA der Risikoklasse 2b geben. Das wollen wir uns ansehen, welche Möglichkeiten sich da auftun, welche aber eben auch immer noch nicht. Das wird eines der Themen sein. Und wir wollen natürlich unserem Anspruch gerecht werden, dass wir ein bisschen weiter gucken, dass wir nicht nur auf die derzeitigen Handlungsmöglichkeiten blicken, sondern hier jetzt unter dem Titel Vision 2035 nachhaltige digitale Ansätze in den Blick nehmen in den verschiedenen Sektoren, die wirklich zeigen sollen, was digital könnte, wenn es denn möglich gemacht würde. Das gucken wir uns sowohl für den Krankenhaussektor an, wie auch für Medizinprodukte und für die ambulante Versorgung. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da haben wir wirklich drei tolle Projekte vorzustellen. Wir gucken, ich gehe jetzt gerade der Reihenfolge nach, deswegen springt es ein bisschen. Wir gucken uns natürlich auch an, wie wir die Kritik an den DiGA entgegnen können. Ein Kritikpunkt ist, dass DiGA nicht genug Evidenz hätten, weil sie eben durch das Fast-Track-Verfahren und nicht durch die gewohnten Wege ins System kommen. Und da werden wir uns vom BfArM einen Stand der Dinge erklären lassen. Wie ist eben die Evidenz der DiGA, die jetzt im Markt sind? Und dann werden zwei Menschen dagegen streiten oder miteinander streiten. Einmal eher aus der Sicht für die gute Evidenzlage der DiGA und einmal aus der Sicht der Kritiker. Und ich glaube, da haben wir auch ein wirklich spannendes Format zusammengestellt, wo auch wirklich Diskussionen auf der Bühne stattfinden wird. Genau. Und letztes Thema, wir werden uns noch den Datenräumen widmen. Das geht jetzt wieder mehr in die weitere Zukunft. Es gibt ja inzwischen Technik, die es ermöglicht, dass Daten in einem virtuellen Raum geteilt werden. Die Daten bleiben dann in diesem virtuellen Raum. Aber diejenigen, die auf die Daten zugreifen dürfen mit einer speziellen Technik und dass das alles protokolliert wird und so weiter, die können dann eben mit diesen Daten arbeiten und die entsprechenden Ergebnisse dann mit nach Hause nehmen. Das ist auch das Prinzip, was das Forschungsdatenzentrum anwenden wird. Solche Ideen liegen hinter dem EHDS. Und wir wollen uns mal angucken, wie da eigentlich Geschäfte draus entstehen können. Also was kann ich eigentlich außer Wissenschaft und Forschung mit solchen Datenräumen vielleicht auch tun, um eben auch daraus ein tragfähiges Geschäftsmodell zu machen?
Spannend. Kommen wir nochmal zurück zu den DiGA. Sind inzwischen rund 60 angemeldet. Einige davon haben sich zurückgezogen. Wie ist denn so Ihre Sicht? Ist es ungefähr so, wie Sie dachten, dass sich diese Geschäftsmodelle skalieren? Oder ist es hinter den Erwartungen und wo konkret sind, sagen wir mal, Ihre Kritikpunkte? Es gibt ja auch sehr viel Gegenwind, zum Beispiel die Krankenkassen sind in großer Sorge, dass hier Mondpreise abgerechnet würden und dass insgesamt die Versicherten durch die DiGA quasi unnötig finanziell belastet werden.
Ja, meine Einschätzung war natürlich getragen von vielen Jahren echter Erfahrung im Gesundheitswesen relativ nüchtern. Und insofern entspricht die Entwicklung, die wir da sehen, auch dem, was ich tatsächlich erwartet habe. Also wir haben jetzt, glaube ich, 55 DiGA, die verordnet werden können. Wir haben 6 DiGA, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht in das Verzeichnis geschafft haben. Teilweise haben sich auch die Hersteller zurückgezogen, weil sie lieber nochmal eine andere Studie aufsetzen wollten. Und die Zahlen der Verordnungen, die laufen relativ langsam hoch. Das ist auch kein Wunder, das ist ein völlig neues Produkt und da müssen natürlich auch die Verordnenden erstmal ihre Erfahrungen mitmachen. Die müssen erstmal verstehen lernen, für welche Patientin, für welchen Patienten ist dieses Tool geeignet, wie trage ich das vor, wie bereite ich die Leute darauf vor. Und man sieht, dass einige der DiGA, die jetzt auch schon länger im Markt sind und die eben auch den Studiennachweis erbracht haben, inzwischen auch wirklich schön höhere Verordnungszahlen bekommen, weil offensichtlich auch die Verordner da Vertrauen gebildet haben, dass das wirklich ein gutes Instrument ist. Und ich denke, das wird auch so weitergehen, dass sich einige gute Ansätze eben auch gut durchsetzen. Es kommen immer wieder neue DiGA nach. Da wird auch nicht jede von den neuen DiGA einen Top-Start hinlegen, sondern das wird sich ausmändeln. Und das hat natürlich auch was mit der Preisentwicklung zu tun. Also das, was wir als Vergütungsbeträge im Markt haben, also die Beträge, die dauerhaft von den Kassen für die DiGA bezahlt werden, die liegen bei rund 220 bis 250 Euro im Quartal. Und das ist auch ein realistisches Niveau für eine quartalsweise Bezahlung. Und ich glaube, da können sich die Hersteller jetzt auch gut darauf einstellen, dass sie ihre Geschäftsmodelle auch mit auf diesem Niveau entwickeln. Also das, man entscheidet sich ja, wie aufwendig baue ich Dinge, wie viel Personal habe ich, um die Dinge dann zu tragen. Und ich glaube, dass man damit schon ganz gut wird arbeiten können auf Dauer. Da sind sicherlich einige hochfliegendere Pläne nicht realisierbar geworden. Die Anforderungen sind sehr hoch an die DiGA. Das schraubt schon alleine das, was ich einfach auch an Know-how vorhalten muss, um so eine DiGA betreiben zu können, nach oben. Und dadurch fallen natürlich auch manche Ideen, die eigentlich gut wären, aber die einfach zu teuer sind, um sie auf diesem Niveau umzusetzen, dann wieder raus. Das ist schade, aber das ist bei anderen Heilhilfsmitteln, Arzneimitteln auch nicht anders, dass wir da auch nicht alles auf dem Markt haben, was theoretisch möglich wäre.
Danke. Die digitalen Pflegeanwendungen sind ja schon von der Grundkonstruktion mit höheren Anforderungen versehen worden und scheinen ja gar nicht an den Start zu kommen. Also sprich, da ist das Setting so, dass für Unternehmen das doch sehr unattraktiv ist, sich da in den Markt zu bewegen. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Kommt da noch was oder ist das einfach eine sehr unglückliche Anforderungslage, die speziell bei den DiPA nochmal verschärft, verglichen mit den DiGA eben auf den Weg gebracht worden?
Ja, also es sind jetzt erste DiPA in der Prüfung. Das hat ein bisschen gedauert, weil auch für die DiPA mussten ja erst alle Rahmenbedingungen noch gestaltet werden. Und erst seit Herbst letzten Jahres, Sommer letzten Jahres sind überhaupt die Möglichkeiten da, sich zu bewerben. Und da mussten die Hersteller auch noch ihre Studienlage eventuell noch fertig abschließen und auf die Nachweise, die da jetzt wirklich zu erbringen sind, auch also die entsprechenden Dinge zusammentragen. Insofern wundert mich das nicht. Und die DiPA sind vor allem deswegen herausfordernd, weil hier die Möglichkeiten der Preisgestaltung noch viel mehr eingeschränkt worden sind. Wir reden hier von einem Modell, das mit 50 Euro pro Monat, pro DiGA, pro Patient maximal erstattet wird. Noch nicht mal pro DiGA, sondern pro Patient, Patientin. Also die Pflegekasse bezahlt maximal 50 Euro zu im Monat. Und das sind natürlich in Rahmenbedingungen, wo man jetzt auch weiß, dass die Menschen nicht bereit sind, nicht viel mehr bezahlen können, ist das einfach eine sehr harte Grenze. Und da muss man auch eben jetzt sehr genau gucken, welche Modelle können wirklich die geforderten Nachweise erbringen und trotzdem mit diesem Preisniveau sich dauerhaft auch finanzieren, weil auch hier sind wirklich Studiennachweise gefordert, ist Support gefordert, muss auch Personal vorgehalten werden, um aktuelle Fragen jederzeit beantworten zu können und vieles andere mehr. Das ist alles nicht trivial und das für ein Produkt auf den Markt zu bekommen, was dann nur maximal mit 50 Euro im Monat bezuschusst wird, das ist schwierig.
Ja, diese Themen werden Sie alle diskutieren beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker. Sie sind schon länger bei diesem Kongress dabei. Es gibt insgesamt in Deutschland sehr viele Kongresse und Symposien etc. Was zeichnet Ihrer Ansicht nach gerade den Kongress für Gesundheitsnetzwerker aus?
Der Kongress wird wirklich seinem Namen gerecht. Also es ist ein Netzwerkerkongress. Dort finden sich genau die Menschen, die Interesse haben an sektorübergreifender Kooperation. Das ist ja traditionell auf dem Kongress gewachsen aus der Bewegung der integrierten Versorgung, der Arztnetze und hat sich eben auch weiterentwickelt in die digitale Sphäre. Aber wir haben auch die digitalen Projekte nie als etwas eigenständig Abgehobenes empfunden, sondern wir wollten eigentlich immer die Digitalisierung der echten Kooperation und die Zusammenarbeit mit den Niedergelassenen vor Ort mit den Krankenhäusern, um aber eben die digitale Welt ergänzend nutzbar zu machen. Und insofern kann man auf dem Gesundheitsnetzwerker-Kongress schon immer ganz viele engagierte Menschen treffen, die bereit sind, über neue Projektideen zu sprechen, die sich mit neuen Themen weiter vernetzen wollen, die weiter daran arbeiten wollen, wie man ein besseres Gesundheitswesen organisiert. Weil die gemeinsame Basis, auf der wir alle dahin gehen, ist die Überzeugung, dass wir mit Steuerung, mit Management, mit Kooperation im Gesundheitswesen vieles verbessern können. Und dafür helfen die unterschiedlichsten Tools. Da hilft sowohl die Absprache zwischen Menschen, wie sie Dinge angehen, wie auch der Einsatz von digitalen Tools. Und das macht einen unglaublichen Spaß in dem Wissen, ich treffe Menschen, die netzwerken wollen, auf diesem Kongress unterwegs zu sein und mit den anderen da zu sprechen und sich zu treffen und dann Projekte zu bauen.
Ja, vielen Dank. Das war Pia Meyer vom Bundesverband Internetmedizin und wir sprachen über die aktuellen Herausforderungen bei digitalen Gesundheitsanwendungen und anderem und ihrem Engagement beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Dr. Alexia Zurkuhlen ist stellvertretende Vorsitzende des Netzwerks Deutsche Gesundheitsregionen. Sie ist weiter geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Vereins Gesundheitsregion Köln-Bonn, Geschäftsführerin der HRCB-Projekt GmbH und Institutsleiterin des GEWI-Instituts für Gesundheitswirtschaft.
Das Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen ist Programmpartner beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke.
Guten Tag, Frau Dr. Zurkuhlen. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Hallo Herr Nitz, schön dabei zu sein.
Das geplante Gesundheitsversorgungsgesetz soll konkrete Maßnahmen auch vorsehen, die die Attraktivität und Effizienz von Gesundheitsregionen erhöhen sollen. Was wünschen Sie sich vom Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion, das in das Gesetz reingeschrieben werden sollte?
Wir beim Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion haben uns über die angekündigten Rahmenbedingungen des GFVSGs und des Fokus auf die Gesundheitsregionen sehr gefreut, weil wir es zunächst als einen Rahmen der Möglichkeiten sehen, in dem Regionen, die sich engagieren wollen und für die Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger aktiv mitgestalten wollen, dies dann auch tun können. Was wir uns wünschen, ist dementsprechend hauptsächlich eine Palette an Instrumenten und Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Rollen der Akteure auch zulässt. Das heißt auch, dass es keine Blaupause ist und kein einheitlicher vorgegebener Weg, sondern dass jede Kommune, jeder Kreis, jede Region je nach Gegebenheiten und hauptsächlich je nach Bedarf der dort lebenden Bevölkerung agieren kann. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, welche Akteure sich in der Region bereits engagieren. Wir sehen das als wenig sinnvoll, einen Akteur zu privilegieren, wenn andere Akteure bereits aktiv sind. Und das kann sich stark unterscheiden. Das kann in den einen Regionen tatsächlich bereits der Kreis oder die Kommune sein. Das kann in anderen Regionen ein Maximalversorger sein, der diese Rolle schon seit vielen Jahren innehat. Und deswegen wünschen wir uns hauptsächlich eine Palette und eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, die es bislang noch nicht gibt.
Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, GVSG, soll auch die sektorübergreifende Koordination und Zusammenarbeit fördern. Das ist ja sowieso, das Buzzword in der Gesundheitspolitik der letzten Jahre, dass man die Sektoren quasi auflöst. Welche Herausforderungen sehen Sie da, die in den schon existierenden Gesundheitsregionen auftauchen könnten?
Zunächst sehe ich da tatsächlich auch den Schwerpunkt auf ein richtiges Manko, wo andere Länder bereits sehr viel weiter sind als wir, also andere europäische Nachbarländer, die unter dem Thema integrierte Versorgung bereits einen ganzen Schritt weiter sind und auch zum Beispiel Sozialämter mit dem Gesundheitsämter verknüpft haben oder auch die Daten aus selbst erhobenen Wearables auch mit Gesundheit und pflegerische Rehabilitationsdaten zum Beispiel auch verknüpfen.
Frau Dr. Zurkuhlen, die neuen gesetzlichen Anforderungen, die dort im GVSG kommen könnten, enthalten ja auch Spannungsfelder. Und wie sehen Sie das für die Regionen, die Sie in Ihrem Verband, in Ihrem Netzwerk vertreten? Was könnten da mögliche Herausforderungen sein?
Die Regionen, die wir vertreten, sind hauptsächlich weitere Netzwerke. Das heißt, wir reden auch von den Mitgliedern der Regionen, die wir vertreten, die dann die Kommunen sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe weniger Spannungsfelder an sich als einen Rahmen der Möglichkeiten und nicht des Ausschlusses. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für das Verständnis des NDGRs, dieses Gesetzes, ihn positiv zu sehen und wie ein Schritt nach vorne und nicht wie ein weiteres Aufziehen von etlichen Mauern oder Begrenzungen. Im Gesetzesentwurf war die Rede von circa 200 Gesundheitsregionen, die jetzt in den nächsten 3 Jahren gegründet werden sollen. Und das ist bereits sehr ambitioniert. Diese 200 Regionen, die gegründet werden können, müssen auch Willige finden, die Schultern haben, dies voranzutreiben und in dem geplanten Rahmen zu koordinieren, die Finanzierung dafür oder Kofinanzierung dafür aufzubringen und auch die personellen Ressourcen dafür bereitzustellen. Das würden wir gerne ermutigen und ermächtigen und eben nicht als Schreckensgespenst sehen.
Dann fassen wir das nochmal zusammen. Kann dieses geplante Gesetz die Gesundheitsreformen befördern oder ist es eher ein Bremsklotz möglicherweise?
Das geplante Gesetz ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denn es ermächtigt Akteure, Versorgung regional zu koordinieren und dies bedarfsorientiert zu tun mit viel besseren, mit Informationen, die viel näher an der Realität der Patientinnen und Patienten sind.
Kommen wir zum anderen Schwerpunkt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Digitalisierung. Die hat er ja wirklich, sagen wir mal, schon weit nach vorne gebracht. Und trotz ersten Kinderkrankheiten läuft inzwischen ja auch das E-Rezept. Wie ist aus Ihrer Sicht in den Gesundheitsregionen, was sind da Bedarfe? Was wünschen Sie sich von der weiteren Digitalisierungskampagne des Ministeriums? Wo soll die Reise hingehen und wo sehen Sie konkret Probleme? Was würden Sie gerne verbessert haben?
Ja, Digitalisierung ist natürlich eine breite Spielwiese, in der man sich in ganz vielen Richtungen austoben kann. Unseres Erachtens ist hier auch viel in die richtige Richtung bereits getan worden und wichtige Weichen gelegt worden. Die Digitalisierung öffnet uns Türen und verspricht natürlich eine Einsparung an Ressourcen, sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus personeller Perspektive. Und dennoch wissen wir alle, dass Digitalisierung zunächst auch ein Invest bedeutet. Dass dieser Invest nun geschieht und auch mit dem zum Beispiel Krankenhaus-Zukunftsgesetz erfolgt ist, war ein wichtiger Schritt. Denn auch hier hinkt Deutschland etwas hinterher. Wir müssen die Strukturen dafür schaffen, damit Digitalisierung überhaupt möglich ist. Wir wünschen uns natürlich eine weiterhin intelligente Nutzung von Digitalisierungsprozessen, unter anderem zum Beispiel Datenaustausch, der immer wichtiger sein wird und die Gesundheit der Zukunft, wie man ja immer wieder hört, auch gestalten wird. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz hat viel dafür getan. Jetzt gucken alle auf die Vorbereitung des europäischen Gesundheitsdatenraums, das EHDS, wo sowohl primär wie sekundäre Nutzung von Gesundheitsdaten vorgesehen sind und dort Versorgung und Forschung auf ganz andere Beine aufstellen werden.
Kommen wir zum Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion. Sie vertreten 25 Netzwerke mit insgesamt mehr als 1000 Einrichtungen und Sie fördern auch den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern. Sie sind selbst auch Geschäftsführer eines solchen Netzwerkes. Was ist der Schwerpunkt Ihrer Arbeit in den kommenden Monaten und wo sehen Sie die Gesundheitsregion, sagen wir mal, in 12 Monaten?
Wir sind alle derzeit mit sehr ähnlichen Schwerpunkten beschäftigt innerhalb unserer jeweiligen Netzwerke. Und das ist natürlich viel Digitalisierung und Erprobung neuer Versorgungsprozesse. Das Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion selbst hat sich schon bei der Gründung als Motto gesetzt, auch die Rolle der Gesundheitswirtschaft nicht unvergessen zu lassen. Und in Zeit personeller und finanzieller Knappheit wird das auch ein wichtiger Punkt, die Ressourcen und den Hebel der Gesundheitswirtschaft nochmal in den Vordergrund zu bringen. Was uns aber nicht vergessen lässt, dass wir uns stark in unseren Regionen, aber eben auch als NDGR, als Gesamtnetzwerk für einige Causa einsetzen und dort auch mit viel Man- und Woman-Power voranschreiten. Und zum Beispiel die Früherkennung von Demenzerkrankungen sind uns ein großes Anliegen, wo wir nämlich viel Spielraum für Kooperation und sektorenübergreifendes Arbeiten sehen. Auch unterstützen wir andere Aktivitäten als Netzwerk Deutsche Gesundheitsregionen, wie das Nationale Aktionsbündnis Impfen. Und wir haben natürlich ein großes Interesse daran, unsere Kreise in dieser Neugestaltung, also in den Möglichkeiten, die das GVSG bietet, dort auch aufgestellt zu sehen und mit genug Mitteln und Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet zu haben, um diese neue Rolle wahrzunehmen.
Kurze Zwischenfrage, die Gesundheitskioske, da weiß man ja nicht, wie sie finanziert werden und man weiß ja sowieso aufgrund der schwereren Haushaltssituation des Bundes nicht genau, wie es da lang geht. Sehen Sie da Kooperationsmöglichkeiten oder ist das eher, sagen wir mal, so eine Konkurrenzveranstaltung? Einzelne Verbände warnen ja schon, dass dort nochmal Doppelstrukturen aufgebaut werden könnten.
Die Gesundheitskioske haben die Geister sehr erhitzt und ich weiß nicht, ob dies immer zu Recht war oder vielleicht auch die Möglichkeit für den einen oder die andere dort Position zu beziehen. Die Gesundheitskioske sind meines Erachtens, jetzt spreche ich als Alexia zu Kuhlen, es gibt garantiert innerhalb des Netzwerks auch vielleicht Mitglieder oder Einzelpersonen, die das anders sehen mögen. Meines Erachtens sind die Kioske keine Konkurrenzveranstaltung. Es ist ein zusätzliches Instrument, ein Baukastenelement in der Gestaltung der Versorgung. Und sie sollen meines Erachtens hauptsächlich dazu dienen, die Kompetenz, Gesundheitskompetenz der Bürger und Bürgerinnen zu erhöhen und auch wegweisend die wirklich hohen Weichen zum Teil zu Gesundheitsversorgungen oder pflegerischen Leistungen zu erheben oder zu aufzuheben, Verzeihung, und dadurch zu einer besseren Versorgung zu führen. Das heißt, es ist eine zusätzliche Möglichkeit, Versorgung zu gestalten und qualitativ hochwertigere, patientenorientiertere Leistungen anbieten zu können.
Sie sind sowohl als Moderatorin als auch mit dem NDGR als Programmpartner beim 18. Kongress für Gesundheitsnetzwerke in Berlin dabei. Was wollen Sie dort anbieten? Was wollen Sie einbringen? Und worauf freuen Sie sich persönlich?
Ja, wir haben uns sehr gefreut, als Programmpartner beim diesjährigen Kongress mitwirken zu dürfen. Wir sind ein Netzwerk, der sich für den Dialog zwischen allen Akteuren einsetzt. Und das haben diese Kongresse natürlich auf der Visitenkarte geschrieben, dass sie einen solchen Dialog ermöglichen. Und hauptsächlich auch aus Erfahrungen als Besucherin von früheren Kongressen, dass dort doch sehr interessierte und interessante politische Akteure teilnehmen und natürlich, dass dort dieser Dialog nicht nur ins Leere fasst, sondern dass man ganz konkret wird, sich auch nicht nur austauscht, sondern vielleicht auch mal aneckt, aber auf diese Art und Weise doch einige Punkte nach vorne bringen kann. Nach einem fachlichen und gründlichen Diskutieren und dann noch einen netten Austausch im Rahmen der 2 Tage.
Genau, diesmal wird ja auch gesagt, man lädt ein zum Gesundheitsnetzwerken. In diesem Sinne danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
Vielen Dank, ich freue mich auf Mitte Mai.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.